Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Ein Management-Buyout in Zeiten der Krise, kann das gelingen? Und wie geht man als unternehmerischer Mensch mit der Belastung um? Damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Zeiten der Veränderung, wie diesen Zeiten. In dieser Episode treffe ich erneut Timo Segelmann. Er ist Geschäftsführer eines schnell wachsenden Softwareunternehmens. Mit Timo habe ich mich, wie Sie als langjährige Hörerin oder Hörer natürlich bereits wissen, eben schon in der Episode SF36, virtuelle Realität und Innovation, und auch in der Episode SF88, agile Organisationen entwickeln, unterhalten. Übrigens packe ich die Links in die Shownotes. Seit letztem Jahr ist ein Wandlungsprozess in seinem Unternehmen passiert, über den wir uns hier unterhalten wollen und der nebenbei bemerkt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, doch eine Menge Tipps in Bezug auf Veränderung, Veränderungsmanagement in Ihren eigenen Organisationen auch abwerfen wird. Gehen wir einfach rein ins Interview. Timo, schön, dass wir Zeit finden, sogar vor Ort mit allen Sinnen, wobei wir sind hier im Silent Room.
Im Silent Room.
Ist das was Besonderes?
Für unsere Kollegen bestimmt, ja. Dass wir im Silent Room jetzt hier nicht silent sind. Mhm. Aber wir haben ja eine gute Akustik, so dass wir für die Hörerinnen und Hörer, wie du sie immer nennst, glaube ich, eine gute Aufnahmequalität gewährleisten können.
Das heißt, das ist unser Grund, wobei ich mich ja immer freue, wenn ich hier drin bin. Die Hörer wissen das. Ich sage ja auch immer ein bisschen dazu, wo wir sind. Wir sind in euren Räumen in Osnabrück. Das ist sozusagen die Basis deines Unternehmens. Ist es immer noch die Salt and Pepper Software GmbH oder habt ihr schon die Umfirmierung anders genannt? Vielleicht da zwei, drei Stichwörter. Wo sind wir hier und wie heißt denn das jetzt eigentlich?
Also aktuell sind wir hier in Osnabrück, netter Platz 2. Wir haben hier ein altes Kasernengebäude, was wir umgebaut haben vor mittlerweile über 3 Jahren. Mhm. Und das zu einem modernen Loftstil hier für unsere Kollegen gut ausgestattet haben. Wie heißt das Ganze? Wir sind noch die Salt Pepper Software GmbH und Co. KG, rein rechtlich. Mhm. Wir haben parallel aber 2 Schwesterfirmen, die Slash Y GmbH und Co. KG, als auch die Hello Klein GmbH und Co. KG, wo wir bestimmt gleich noch eingehen werden. Und wir sind gerade in dem letzten Abschluss unseres Veränderungsprozesses, wo wir jetzt die Salt Pepper Software GmbH Co. KG in die beiden neu gegründeten Gesellschaften überführen, mit einem entsprechenden Ziel dahinter.
Ja, ich habe ganz kick mir die Frage aufgeschrieben, dass ich eben die Episode benennen werde zum Unternehmer werden in herausfordernden Zeiten. Und kick insofern, weil ich gesagt habe, Timo, bring doch mal die Hörerinnen und Hörer in gebotener Kürze auf den Stand, was passiert ist. Denn dass du, wie du jetzt berichtest, sagst, wir werden das jetzt gerade demnächst dann umwandeln, dem geht ja ein längerer Prozess voraus. Also von gefühlt mindestens einem Jahr dem reinen Prozess der Veränderung. Was ist passiert? Vielleicht 2, 3 Stichwörter dazu.
Ja, gebotene Kürze für ein Jahr ist schwierig für mich. Da passiert oder da geht mir natürlich ganz viel durch den Kopf. Ich versuche es mal. Wir haben in den letzten 12 Monaten viele verschiedene Varianten für die Zukunft der Salt & Pepper Software diskutiert. Mhm. Wir haben auch externe Investoren oder Investorenangebote gehabt, um Teile des Unternehmens zu veräußern. Mhm. Ich bin mit meinem Partner Ludger Ahlers seit Gründung der Salt & Pepper Software Mehrheitsgesellschafter in diesem Unternehmen der Salt & Pepper Software, und wir haben hier in sehr schneller, sehr rasanter Zeit etwas aufgebaut, was vom Markt, von unseren Mitarbeitern, von außen bestätigt wurde, dass es sinnvoll ist, dass wir oder das, was wir hier tun. Und wir haben allerdings in diesem Unternehmen 2 verschiedene Produkte oder Dienstleistungen, ein Angebot für unsere Kunden. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass wir diese Dienstleistungen oder unsere Leistungsangebote für unsere Kunden separieren müssen. Mhm. Und in dem Zuge mussten wir sowieso eine gesellschaftsrechtliche Veränderung durchführen. Und durch die Diskussion, die wir vor schon vor über 2 Jahren gestartet haben, Dann sind wir vor einem Jahr konkret geworden und haben gesagt, jetzt muss was passieren. Und das Ergebnis ist jetzt, dass wir zum einen die Anteile von der Salt & Pepper Holding, die unserem gesellschaftsrechtlichen Partner übernommen haben. Mhm. Und im Zuge dann nach der Übernahme jetzt mit unseren Juristen, mit unseren Anwälten, mit unseren Beratern entsprechend die Salt & Pepper Software übertragen in zwei rechtlich eigenständige Einheiten, die dann den jeweiligen Markt für das Leistungsspektrum, was wir haben, entsprechend bedienen werden.
Jetzt ist natürlich bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts auch immer die Frage, kann ich damit was anfangen? Also wenn du sagst, wir haben uns im Wesentlichen auf zwei verschiedene Produkte, Produktspektren auch fokussiert und wollen uns noch stärker fokussieren. Jetzt stell dir vor, ich bin ein mittelständischer Unternehmer und ich sage, das ist interessant, was genau macht ihr denn eigentlich?
Ja, wir haben angefangen, die Vision, die ich damals aufgebaut habe in der Gründung dieser Firma, war, dass wir die Digitalisierung der Industrie unterstützen wollen, treiben wollen, dass wir da Partner sind für den Mittelstand, aber auch für größere Unternehmen. Wir haben für uns parallel aber in diesem Zuge noch eine Produktentwicklung gestartet. Und das ist das, was auch in HaloClient einfließen wird. Das ist letztendlich eine VR-Lösung für die Industrie. Und diese Produktentwicklung haben wir zu einer sehr großen Reife jetzt unter dem Dach der Salt & Pepper Software bringen können. Aber wir merken einfach, dass eine Produktentwicklung anders funktioniert als das zweite Geschäft, was wir haben. Und das ist eben das, was unter Slash Y in Zukunft firmieren wird. Das ist Individualentwicklung. Da sind wir Partner für die deutsche Industrie, wo wir Digitalisierungsstrategien unterstützen, Digitalisierungslösungen entwickeln, wo wir Partner sind für die Zukunft der Digitalisierung.
Was könnt ihr derzeit am besten in dem Bereich? Also nach dem Motto, da habt ihr einen zwingenden Nutzen und da könnt ihr den Beitrag leisten sozusagen auch. Was würdest du sagen, Stand heute?
Ja, wir haben in der Vision von Slash Y zwei Themen drin. Das eine ist, dass wir wirklich hochwertig qualitativ Software entwickeln, individuell. Wir haben kein Produktangebot. Das zweite, und das ist das, wo wir sehr stark drin sind, ist, dass wir verstanden haben, wie man agil arbeitet, wie man, ich sag mal, für mich in meiner Welt Verschwendung vermeidet und sehr schnell, effizient mit unseren Kunden ein Produkt, eine Lösung entwickelt, individuell für unseren Kunden, wo er dann letztendlich das Geschäftsmodell hinter hat.
Ja.
Und das reizt mich sehr stark, dass wir auch durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, einen Mehrwert stiften, dass er dann auch, wenn wir weg sind und dieses Produkt mit ihm zusammen entwickelt haben, dass er von der Arbeitsweise was gelernt hat und das in seine Organisation mit einführt. Das heißt, wir sind über Projekte, unterstützen wir Veränderungsprozesse in Unternehmen bei unseren Kunden.
Würde heißen, ihr seid auch Befähiger. Also ihr befähigt dann auch den Kunden in bestimmten Kategorien zu denken, bestimmte Tools auch als Entwicklungstools beispielsweise zu benutzen. Also wie macht man ein Projekt agil? Das würde man mit euch ja zwingend erleben. Ich glaube, du hast in der Folge SF88, ich weiß nicht mehr genau, wie es wörtlich war, die ja den Titel hatte, agile Organisation entwickeln, glaube ich, auch gesagt, wir arbeiten nur mit bestimmten Kunden zusammen, die das auch verstehen, diesen Ansatz, diesen agilen Ansatz. Ist das noch so streng?
Ja, wir befähiger, das Wort ist natürlich schon sensibel zu betrachten, weil man muss uns lassen. Das ist der Gegenüber muss es auch wollen. Und das ist das, was du sagst von dem Kundenspektrum. Wir sind da nicht komplett schwarz-weiß, aber wir sind auch so, dass wir im Graubereich immer darauf achten, dass der Kunde gewillt ist, so zu arbeiten, wie wir uns das vorstellen, weil wir schon sehr selbstbewusst und überzeugt sind, dass es richtig ist, das ein oder andere zu verändern in der Art und Weise, gerade in der Zusammenarbeit zwischen Dienstleister und Kunde, das ist das eine, aber auch in der eigenen Organisation. Und das ist immer ein Fingerspitzengefühl, deswegen wir diskutieren immer wieder, wie weit sind wir befähiger oder das nächste Wort, was da auch immer in den Raum kommt, ist das Thema Beratung. Und nein, wir sind keine Beratung, wir sind ein Softwareentwicklungsdienstleister und wir wollen gute Software entwickeln, aber wir haben ein Add-on, ein Asset, was der Kunde von uns kriegen kann. Und wenn er dann aus der Art und Weise, wie er mit uns zusammenarbeitet, was zieht, dann freuen wir uns darüber, das ist unser Antrieb. Wenn wir aber merken, dass Strukturen es nicht zulassen aus unserer Welt was zu ziehen und die eigene Organisation anzubringen, sind wir nicht derjenige, der sagt, jetzt sind wir der Überzeuger, der sagt, ihr müsst euer Top-Management überzeugen, das ist richtig, so wie wir arbeiten. Das ist noch nicht unsere Rolle. Ob das in Zukunft mal so wird, kann passieren.
Würde man, haben wir jetzt überhaupt nicht irgendwie abgestimmt dabei, aber würde man bei euch auch ein Training in agiler Entwicklungsarbeit buchen können?
Nein, also ein Training in agiler Entwicklungsarbeit direkt nicht. Wir trainieren oder wir bilden schon einzelne Rollen aus, die man in dieser agilen Softwareentwicklung im Scrum-Framework letztendlich benötigt. Da haben wir auch Angebote, wo wir unsere eigenen Mitarbeiter ausbilden. Und in diesem Ausbildung nehmen wir auch oft Mitarbeiter, Kollegen von unseren Kunden entsprechend mit rein. Mhm. Aber nicht so, dass wir sagen, wir trainieren dieses Thema an sich.
Lass uns auf den anderen Aspekt, nämlich Virtual Reality, eingehen. Der Bereich, der ja stark dann in Halo Client sich wiederfindet und ja auch schon aus meiner Wahrnehmung zumindest recht weit ausentwickelt ist. Ihr seid ja auch schon in konkreten Anwendungen, wenn ich das richtig sehe. Das pingt bei mir deswegen auch nochmal hoch, weil ich jetzt gerade aktuell das Buch von Frank Thelen gelesen habe. Ich glaube, es heißt 10xDNA oder 10-mal oder wie auch immer sich das dann ausspricht. Und ich daran sehr spannend fand, dass er beschreibt, wie eben Technologien, die zum Teil schon da sind, sich auch weiterentwickeln, teilweise auch rasant weiterentwickeln, sich aber in den nächsten 10 Jahren noch stärker verknüpfen werden. Und da an der Stelle mal ganz neugierig gefragt, warum ist Virtual Reality jetzt wirklich reif? Das reizt mich einfach, das zu fragen, weil wenn man irgendwie MIT und andere, Stuart Brand und andere hört, die sagen ja schon ganz lange, Virtual Reality ist das Ding, das höre ich irgendwie schon seit 10 Jahren. Wenn man das anguckt, was ihr macht, dann verstehe ich allmählich, wofür ich das brauche. Also beispielsweise, wenn ich mit euch virtuell in eine Fabrik reingehen kann und ich sage, ich kann planen, ich kann bestimmte Dinge, muss ich jetzt nicht zeichnen, basteln, sonst was, sondern ich kann sie sogar schon simulieren. Ich kann Menschen da ranlassen und sagen, jetzt check doch mal, ob diese Abläufe sinnvoll sind. Das leuchtet ein. Also von daher einfach die Frage an dich, auch eine sehr persönliche, neugierige Frage von mir. Warum ist Virtual Reality jetzt wirklich reif? Und wofür?
Also mich treibt das Thema seit 2014, habe ich letztens nachgeguckt. Also wirklich seit 6 Jahren, war vor 6 Jahren, ich das erste Mal mit der Technologie den Kontakt hatte. Und da habe ich schon gesagt, diese Technologie wird die Welt verändern. Das war für mich irgendwie klar und habe dann gesagt, ich möchte da irgendwie Teil das sein, die Technologie nutzen, um die Welt zu verändern und da einen Mehrwert zu stiften. Bin mit Businessplan bzw. vielen Ideen losgelaufen, sehr kreativ und auch nicht fokussiert, muss man sagen. Und wir haben dann, habe ich das Glück gehabt, mit Thomas Schüler, der jetzt auch der CEO von Halo Client ist, jemanden zu finden, der die Technologie wirklich versteht, der wirklich weiß, was mit dieser Technologie möglich ist. Auch stark aus einer, ich sag mal, psychologischen Perspektive, was hat das für Wirkung im Hirn und was macht das mit den Menschen?
Ganz faszinierend, da wir an der Stelle ergänzen, weil ich ihn ja auch kenne. Er versteht es zu vermitteln. Ja. Und er versteht auch Kundenpotenzial sozusagen zu erkennen mit Virtual Reality.
Genau, das ist das, was ich jetzt, wo ich, das wäre mein nächster Satz gewesen. Thomas hat es geschafft, mich einzubremsen und wieder zu fokussieren. Und Thomas ist es gelungen, wirklich einen Anwendungsfall zu finden, wo wir mit dieser Technologie einen konkreten Nutzen für unsere Kunden stiften. Da sind wir jetzt seit 4 Jahren dabei, eben mit der Halo Client und den Produkten Boxplan, Forstage entsprechend für die Industrie ein Angebot zu schaffen. Und
Produkte, die schon da sind.
Genau, so Produkte, die da sind, die verwendet werden. Wir haben das ganz toll, von Anfang an auch mit Partnern entwickelt. Das ist Klaas, ein ZF und Daimler unter anderem. Und die haben uns immer auch gesagt, wo deren Painpoints sind und wie wir mit dieser Technologie einen Mehrwert schaffen. Und das ist uns gelungen. Wir haben mehrere Kunden. Wir haben trotz Corona, der Christian Völler, unser Kollege, der jetzt gerade den Sales aufbaut, ist jetzt gerade vor Ort bei Airbus. Und wir dürfen trotz Corona aufs Gelände, weil sie einen Nutzen sehen. Und trotz das natürlich gerade in der Fliegerei nicht die beste Wirtschaftslage ist, kriegen wir da Nachfragen, Anfragen. Wir dürfen zu diesen Unternehmen hin. Wir verkaufen Lizenzen auch in Corona-Zeit, weil wir auch aufgrund von Remote-Arbeit da ein Angebot schaffen für den Kunden. Und dieser Mehrwert, den wir da haben, ist einfach, dass man, wie du es richtig gesagt hast, dass man Abläufe planen kann, bevor man überhaupt erstmal in mechanische Produktion gehen muss. Und warum der Zeitpunkt jetzt der richtige ist, dass das VR kommt. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige ist, ob er in 2 Jahren, 3 oder 4 Jahren ist. Also ich weiß, dass es viele Angebote gibt, die immer stärker werden. Mhm. Natürlich durch die aktuelle Situation, durch Corona, wird Remote-Arbeit und das von der Ferne aus zusammen entsprechend
Kollaboration, ja, auch
zusammenzuarbeiten, wird immer wichtiger oder noch wichtiger. Und mir ist letztens eins bewusst geworden, wir haben unsere Gründungsfeier von Halo Klein in VR gemacht, remote von zu Hause, jeder hat eine VR-Brille gehabt und wir haben uns zusammen getroffen und haben zusammen, also Thomas Schüler hat auf der Bühne gestanden, hat einen Vortrag gehalten, alle anderen waren in VR da mit entsprechenden Avataren auch. Ja. Und ich bin dann irgendwann um 10 bin ich raus, aber es gab Kollegen und Kolleginnen, die dann noch um 12:30 noch in VR zusammen virtuell getanzt haben. Also sie waren im Wohnzimmer, aber in einer virtuellen Welt und haben zusammen gefeiert, was ganz schön war. Und wir haben am nächsten Tag gesagt, eigentlich ist das verrückt, aber dann haben wir auch relativ schnell uns korrigiert, eigentlich ist es überhaupt nicht verrückt, weil es viel näher an unserer Realität dran ist, als dass wir uns jetzt in Microsoft Teams oder in Jitsi oder Zoom oder sonst wo treffen und da zusammen feiern oder zusammenarbeiten, weil wir würden uns in einem Raum ja auch wie ein Avatar, also persönlich irgendwie sehen und es kommt näher an in diese Richtung. Und ich glaube, dass nicht nur VR, sondern XR auch mit Augmented Reality und so in den nächsten 20, 30 Jahren uns sehr stark treiben wird. Wir sind da einer der Vorreiter, glaube ich, in der Technologie, dass wir verstehen, was damit möglich ist.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir einen großen Mehrwert für die Industrie und für unsere Nutzer letztendlich damit erzeugen können.
Ich glaube, dass da noch ganz viel drin ist, weil mir ging das noch auf. Wir haben jetzt ja auch bei mir an der Hochschule in meiner Lehre haben wir auch alles komplett umgestellt. Wir haben einfach die Räume gemieden sozusagen und haben dann sehr stark unter anderem mit Zoom gearbeitet, auch mit GoToMeeting. Und ehrlich gesagt, mir fehlt da das, was du gerade beschrieben hast, mir fehlt da die Räumlichkeit. Also ich bin so ein Mensch, der muss sich immer bewegen im Raum und ich finde, das gehört zur Kommunikation dazu, dass auch die anderen sich bewegen und dass man dadurch ja auch in Interaktion gerät. Und ich finde diese Mehrdimensionalität, die Dreidimensionalität, die wir dadurch erzeugen, also wenn ihr mit solchen Technologien uns dabei unterstützen könnt, zum Beispiel auch in der Lehre, ich finde das klasse. Also ich möchte nicht nur so lehren, das ist klar, genauso wie du nicht nur so Partys feiern willst. Aber ich finde, das sind zum Beispiel sehr handfeste Geschichten, wo wir uns in Hochschulen gerade auch überlegen, wie können wir das besser machen, denn irgendwelche Kacheln auf dem Bildschirm zu haben, 2D, wo die Leute dann erscheinen, wo sie überhaupt nicht in Interaktion sind. Also da hätte ich gerne einen nachgebildeten Seminarraum, wo wir interaktiv Tische verschieben können und sonst was und Avatare da sind, die miteinander interagieren und auch mal an die Tafel gehen, räumlich und zum Beispiel was dran schreiben oder woran auch immer. So, ich vermute, wenn ich dich richtig interpretiere, wir können mit solchen Dingen rechnen. Jetzt. Also, nicht primär unbedingt von euch, aber ich sag mal auch von dem, was gerade produziert wird.
Also von der Technologie auf jeden Fall. Ein Beispiel, was wir da auch in diesem Raum, wo wir dann unsere Eröffnungsfeier gemacht haben, unsere Ausgründungsfeier. Es ist ein großer Raum gewesen mit einer Bühne, mit einem DJ-Pult, mit einer Leinwand und mit Boxen, die alle virtuell da entwickelt worden sind. Und diesen Raum haben wir uns aufgehalten. Und es ist eben so, dass wenn man näher an den Boxen war, war es lauter. Man hat die Musik lauter gehört. Wenn man weggegangen ist, war es leiser.
Ja.
In der Gruppe, in der man stand, hat man die Person gehört. Die weiter weg stand, hat man sie nur noch ganz leise gehört. Mhm. Also es ist schon sehr nah dran an der Realität.
Ja.
Und jetzt muss in der Hardware noch das eine oder andere passieren. Aber da sind auch große Schritte da. Und wir müssen als Menschen, als Gesellschaft natürlich mit diesem Medium uns erst verbinden. Und das ist auch unsere größte Hürde, dass es immer noch natürlich eine gewisse Distanz zu dieser Technologie war. Also eine Brille aufsetzen, dann erstmal abgeschottet zu sein, da gehört noch ein bisschen was dazu.
Ja.
Aber ich glaube, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Und ich habe vor 1,5, 2 Jahren mal einen Vortrag gehalten, wo ich dann auch eingeladen worden bin, so über diese Technologien einen Ausblick zu geben. Mhm. Ich bin da weit von weg, da wirklich ein Spezialist zu sein. Ich bin da eher der Unternehmer aus einer anderen Perspektive, der da drauf guckt. Da, wenn man technologisch tiefer gehen will, dann sind Kollegen wie zum Beispiel Thomas Schüler da die richtigen, die da tiefer einsteigen können. Nur ich habe dann mich damit auseinandergesetzt und es gibt eben viel Forschung auch eben in Kontaktlinsen, die so Richtung Augmented Reality gehen, die letztendlich Informationen noch in den Körper oder in das Sichtfeld mit entsprechend einbringen. Und da wird uns noch was erwarten in den nächsten Jahren. Und ich freue mich auf der einen Seite drauf, aber wir wollen es eben auch gut begleiten. Das ist unsere Rolle.
Ja. Finde ich cool. Ich habe mir jetzt quasi einen neugierigen Exkurs nochmal erlaubt, weil ich habe ja natürlich auch noch ein paar andere Fragen auf dem Zettel. Nämlich eine der wesentlichen Fragen und so ja auch der Titel des Podcasts zum Unternehmer werden in herausfordernden Zeiten. Gerne nochmal vielleicht ein bisschen zurückgebeamt, auch ein paar Jahre. Was hat dich eigentlich angetrieben, Unternehmer sein zu wollen? Und Unternehmer sind für mich ja oft einfach auch Menschen, die gestalten wollen. Was war ein Antrieb bei dir? Und wie ist vielleicht auch jetzt, das ist jedenfalls mein Außenbild, wie ist was jetzt auch also in die nächste Phase gekommen? Auch durch die Ausgründung oder das Management Buyout. Was ist so jetzt für dich das Etappenziel, was du erreicht hast? Aber vielleicht zunächst mal eine Frage nochmal nach dem Antrieb. Was hat dich angetrieben?
Ja, wir haben, als wir dann am 26. Mai entsprechend die Kaufverträge, die Verträge für diese Transaktion unterschrieben haben, haben wir danach direkt hier eine Versammlung mit allen unseren Kollegen und Kolleginnen gehabt, wo wir das entsprechend kommuniziert haben, was jetzt passiert ist. Und ich habe mich darauf vorbereitet und mir diese Frage auch gestellt. Man sieht es im Namen Slash Y, dass uns das Y stark treibt, das Warum. Golden Circle von Simon Sinek ist etwas, was mich irgendwie treibt und wo ich immer so nach den Grund auch frage. Ich habe im Vertrieb damals eine Ausbildung bekommen, wo schon einer von vielen verschiedenen Hinweise war, erst verstehen, dann verstanden werden. Und das treibt mich irgendwie schon ein ganzes Leben. Ich habe aber dann für diese Versammlung mit den Kollegen entsprechend mir diese Frage auch nochmal gestellt und bin da zu zwei Punkten gekommen. Das eine ist ganz stark, dass ich glaube, ich gelernt habe meine Eltern mir mitgegeben haben, dass Fehler erlaubt sind, dass ich mich ausprobieren darf und dass man natürlich immer mit den Konsequenzen auch umgehen muss und dafür gerade stehen muss, aber dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir diesen Mut, das ist ja auch eine mutige Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, einfach mitgegeben haben oder es akzeptiert haben, mutig zu sein. Ich habe dann auch in der Versammlung hier die These aufgestellt, zwei Tage vorher für mich, dass es vielleicht mit etwas zusammenhängt. Ich habe durch meine Grundschule und meine Abi-Zeit eine relativ katholisch geprägte Ausbildungszeit genießen können, ein katholisches Gymnasium und habe da so eine Vorprägung, religiös, ein bisschen katholisch. Ich kann mich aber heute mit der Kirche nicht mehr identifizieren.
Aber das war eine Art Grundausbildung.
So nenne ich das bei mir immer, ne? Genau, es ist so gerade was für mich ist, dass meine Eltern plus eben dieses, sag ich mal, diese Zeit haben mir, ich glaube, ein Wertekonstrukt mitgegeben, was eben sehr wichtig ist, eine gewisse Kultur oder Werte, wie man mit Menschen umgeht. Aber da natürlich auch aus meiner persönlichen Sicht die Kirche den einen oder anderen Fehler gemacht hat, habe ich da nicht mehr so diese Beziehung zu. Dennoch treibt mich so ein bisschen immer diese Frage nach dem Warum. Und vielleicht ist es so ein bisschen die Themen, die Big Five for Life oder Golden Circle, die mich treiben, dass es so ein Ersatz für eine Religion ist.
Oder eine aktualisierte Version oder sowas.
Oder so. Mhm. Und ich habe dann gesagt, für mich ist das so, ich versuche damit, ich habe Mathe und Physik als LK im Abi gehabt, alles, was ich hier tue, irgendwie zu was Logischem zu machen. Und immer wieder so etwas Logisches da zu suchen. Ja. Und vielleicht sind das dann solche Mechanismen, die mich treiben. Und das ist mein Antrieb zu sagen, ich will was tun, was sinnvoll ist, was einen Grund hat. Und den versuche ich mir zu erklären, eben mit solchen Unterstützung oder solchen Triggern von außen.
Ich habe dich aber auch ja über die Zeit schon erlebt. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns? 10 Jahre? So, vermute ich mal.
2008 sind wir eingezogen, relativ schnell, weil du und Thorsten war damals relativ schnell.
Genau, ja.
Dann sind es 12 Jahre.
Gott, Schock, schwere Not. Zeit vergeht. Aber ich habe dich da ja auch so erlebt, ich habe dich innerhalb des Konstruktes auch, also auch aus dem Angestellten-Dasein ja auch so erlebt. Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, gerade diejenigen, die vielleicht auch angestellt sind und sich fragen, ist da noch was in mir, was sozusagen ausgedrückt werden will, im positiven Sinne, was nach draußen will, so ein Gestaltungswille dabei? Ich habe bei dir auch immer so einen Gestaltungswillen wahrgenommen. Also, dass Ideen da sind, dass du dir überlegt hast, wie kann man Sachen besser machen, wie kann man Sachen entwickeln und dann aber auch gegebenenfalls weitergegangen bist. Also im Sinne von Wachstum, in dem Fall bei Salt & Pepper Technology, Vergrößerung der Niederlassung, dann die nächsten Stufen sozusagen mitgegangen ist. Und jetzt habe ich den Eindruck, ich bin ja auch hier drin, ich habe es ja auch erlebt, die Jahre jetzt, wo ihr jetzt in die neuen Räume gegangen seid. Ich habe so einen Eindruck, das sind so Gestaltungsphasen, die dich auch antreiben. Also ich nehme dich da, vielleicht ist das nicht dein Wort jetzt, aber ich nehme dich auch als Gestalter und Künstler wahr. Aber im weiteren Sinne, du würdest sagen, nö, ich bin eigentlich sehr logisch, technisch, vielleicht so geprägt, auch kaufmännisch. Aber ich nehme eben auch, und das interessiert vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, ich nehme auch so einen Gestaltungswillen da drin wahr. Also Möglichkeiten zu erkennen, Bedarfe zu erkennen, also was braucht eigentlich Welt? So, und da bestimmte Zielgruppen, um dann zu sagen, okay, ich sehe da was, lass uns das machen. Und dann auch die Leute begeistern, darin auch das Warum erkennen. Also das würde ich mit dir auch verknüpfen. Dann würde ich auch sagen, wenn ich dich jetzt irgendwie einladen würde zu einer Truppe von Studenten im Bereich Wirtschaft und du würdest erzählen, warum mache ich das Ganze? Ich glaube, da ist auch ein Gestaltungswunsch da drin. Aber vielleicht schiebe ich dir das auch drunter.
Nee, das stimmt. Also wer sich mit Big Five for Life auseinandersetzt, weiß, dass es diesen ZDE, den Zweck der Existenz, gibt. Der beschäftigt mich seit vielen Jahren und da steht unter anderem drin das Thema Aufbau. Also ich will was aufbauen, das ist schon irgendwie in mir drin. Ich möchte was aufbauen, was immer das wieder dann dieses Why auch einen Mehrwert bringt. Mhm. Also das, ich glaube auch sonst kann man am Markt nicht bestehen.
Ja.
Aber Menschen zusammenzuführen, die dann gemeinschaftlich erfolgreich sind, das reizt mich, das treibt mich ganz stark an und ich habe immer dann auch den Wunsch, irgendwann stark loszulassen. Mhm. Ich habe mal gesagt, ich möchte Teams aufbauen, die ohne mich funktionieren. Mhm. Das ist so das Ziel. Natürlich in unserem schnellen Wachstum merkt man, dass man immer dann neue Aufgaben hat, dass man immer wieder neue Rollen bekommt oder neue Herausforderungen meistern muss. Mhm. Aber da gebe ich dir recht, es ist schon so, dass es mich treibt, was aufzubauen, was Bestand hat, was Nachhaltigkeit hat, aber was auch eine Veränderung, einen Impact auf der Welt hat.
Mhm. Das ist also, sonst hätte ich mich sehr getäuscht. Ich nehme dich so wahr und ich vergleiche dich da auch mit anderen Leuten dabei. Ich nehme dich auch so wahr. Vielleicht ist das auch, widersprich mir da, wenn das nicht stimmt, dass es auch etwas ist, was jetzt nicht Wachstum um des Wachstums willen ist, sondern Lösungen zu schaffen für Bedarfe, die da sind, die ihr erkannt habt. Und es geht ja nicht bei dir drum, irgendwie Skalierung um jeden Zweck zu haben. Also so, wir wollen ganz schnell wachsen und dann den Laden verticken, was ja nun auch bei vielen eine Philosophie zu sein scheint. Was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du schmunzelst natürlich an der Stelle, weil das würde ich auch nicht mit dir verbinden. Also ich finde, da muss dieses Warum wird darin für mich nochmal sehr deutlich. Und das Warum ist nicht schnelles Wachstum, um es zu verticken, sondern irgendwo einen Mehrwert bieten oder Beitrag liefern.
Es geht nicht um Verticken, dass man das Unternehmen verkauft. Mhm. Wir hätten vielleicht die Chance jetzt ja gehabt in diesen letzten 12 Monaten auch, haben uns bewusst dagegen entschieden, sind sehr glücklich da heute mit und freuen uns darüber, dass wir so mutig auch in dieser Entscheidung waren. Nein, das Wachstum treibt mich. Wachstum treibt mich aber nicht um jeden Preis und auch nicht, weil es mehr Geld oder dadurch einen höheren Unternehmenswert gibt, sondern wir haben hier vor 2 Jahren schon gesagt, wollen wir eigentlich hier uns künstlich begrenzen von der Größe der Salt & Pepper Software in Osnabrück. Mhm. Wollen wir Standorte aufbauen, die maximal 100 Mitarbeiter haben? Mhm. Und da diese Frage, ich habe erst gedacht, ja, weil wir haben eine sehr tolle Kultur und unsere Mitarbeiter kennen sich untereinander, sind freundschaftlich entstanden und es ist ein großes Miteinander. Natürlich, desto mehr Mitarbeiter man hat, desto eher bilden sich wieder interne Gruppen, was nicht gut oder schlecht war, sondern es ist einfach anders und da muss man überlegen, will man das und wie geht man damit um. Und in diesem Zuge, das geht jetzt zu der Wachstumsfrage, haben wir gesagt, wollen wir uns hier künstlich begrenzen? Wollen wir, wenn wir hier von Kunden überrannt werden und Kunden uns sagen, ja, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, weil ihr bringt einen Mehrwert, wollen wir sagen, sorry, lieber Kunde, mit dir arbeiten wir jetzt nicht zusammen, weil wir wollen nicht mehr als 100 Mitarbeiter einstellen, die anderen sind ausgelastet. Und umgekehrt haben wir sowohl von der Hochschule Osnabrück, aber auch aus dem Umfeld eine tolle, im Bereich Employer Branding, eine tolle Marke für unsere Mitarbeiter aufgebaut, auch für Bewerber auch. Und hier standen Bewerber vor der Tür, die haben gesagt, wir würden gerne für euch arbeiten, wir haben vieles Tolles über euch gehört. Und dann zu sagen, künstlich, wir machen die Türen zu und sagen, du kommst hier nicht rein, weil wir wollen 100 werden, dann muss das einer kündigen, bis du reinkommst. Da haben wir gesagt, das fällt mir schwer, weil ich auch ein Vertriebsgehen habe. Ich bin im Vertrieb ausgebildet und natürlich will man dann das, was am Markt irgendwie da ist, auch für sich gewinnen. Aber nicht, weil man sagt, okay, wir wollen jetzt Größe oder Geld oder sonst was um jeden Preis. Sondern eher, wie ich das dann auch mit meinem Partner Lukas besprochen habe, ich tue mich schwer, wenn wir ein tolles Angebot haben, das nicht mehr Leuten anzubieten.
Mhm. Ja gut, und wenn Bedarf da ist, den man mit Fug und Recht sozusagen abdecken kann, dann würdest du es halt tun, so an der Stelle. Lass uns, du hattest Thomas schon erwähnt und Christian, Ludger Alas ist auch eine wichtige Figur. Du kennst ja mein Modell mit den 7 Feldern. Wenn man das Why betrachtet, betrifft das sicherlich dieses Mission und Vision, den ersten Part. Und wenn man jetzt Mitarbeiter, Partner, Netzwerke so als weiteres Bubble von diesen 7 Feldern betrachtet, dann kommt es ja darauf an, solche Dinge zu stemmen, ist ja leichter möglich, wenn man auch Menschen in seinem Umfeld hat, denen man vertrauen kann, die man kennt, die einen ergänzen, die haben auch mal einen Hintern treten dabei. Ich denke, Ludger spielt auch eine wichtige Rolle dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also Ludger Alas oder Louis, wie wir ihn hier nennen, ist seit 12 Jahren mein Wegbegleiter. Mhm. Wir haben uns vorher nicht wirklich intensiv, aber zumindest mal gesehen, im Studium schon kennengelernt, weil wir von derselben Einrichtung kommen, auch von der PHWT aus Vechta. Und er war der erste Mitarbeiter damals in der Soil and Pepper Technology, im Aufbau des Standorts Osnabrück, und begleitet mich jetzt seit 12 Jahren. Ist eine ganz wichtige Säule an meiner Seite und jetzt auch in der Entscheidung, diese sich zum einen von Salt and Pepper zu trennen und diese Historie hinter sich zu lassen, weil wir haben eine ganz tolle Zeit in den 12 Jahren auch mit Salt and Pepper gehabt, diesen Schritt zu machen, einmal sich zu verändern wieder, dass eine Veränderungsbereitschaft da drin ist. Aber auch den Mut zu haben, dann jetzt ins Risiko zu gehen und sagen, jetzt vollumfänglich Unternehmer und übernehmen die letzten Anteile der Salt and Pepper Holding und müssen das aber natürlich finanzieren. Ja. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu Partnern für diese gesamte Situation neben Ludger Alas. Und wir haben haben da uns immer gut ausgetauscht und ich sag mal, wir sind sehr gute Sparringspartner. Er ist eher der Vorsichtige, ich bin der vorprescht und man trifft sich dann in der Mitte, wird korrigiert und kriegt dann einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive darauf und ich bin sehr glücklich, dass wir zusammen jetzt diesen Weg da gewählt haben.
Finde ich auch wichtig, auch das nochmal als meine Beobachtung als Begleiter vieler unternehmerischer Menschen die letzten x Jahre, dass wir uns Partner suchen, die uns wirklich ergänzen. Also jetzt eben auch im beruflichen Bereich, wo man sagen kann, da habe ich, wie du sagst, wenn du eher der Forscher bist, dass du auch jemanden hast, der darauf achtet, okay, ich hebe jetzt meinen Finger und sage, was könnten Risiken oder andere Punkte sein. Da habe ich euch auch beobachtet natürlich in den letzten Jahren und ich finde das schon gut und ich finde es auch klasse, wenn ihr jetzt quasi gemeinsam diese Entscheidung getroffen habt und sagt, wir gehen jetzt in die nächste Phase. Was mich interessiert, ist die Frage der Organisation. Also ihr habt jetzt insgesamt wie viele Mitarbeiter?
Also die HaloClan wird mit 33 Mitarbeitern jetzt starten zum 1.8., wenn wir diese Realteilung, das juristische Konstrukt des Übergangs jetzt von der Salt and Pepper Software in die beiden Unternehmen durchgeführt haben. Und bei Slashwise sind wir 143, wir sind gerade da am Einstellen, ja.
Okay. Du hast vorhin gesagt, Stichwort Wachstum, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, wir haben aber da Bedarf und wir möchten gerne von euch dies und jenes entwickelt haben, dann ist die Frage, wie wächst die Organisation? Wir haben in der Folge 88 ja über agile Organisationen auch schon mal gesprochen. Übrigens auch eine Episode, die ganz stark geklickt wird.
Wir haben über diese Episode auch einen Mitarbeiter eingestellt.
Okay, cool. Tatsächlich. Das wusste ich noch gar nicht.
Wir haben uns leider wieder gemeinschaftlich im Guten getrennt, weil das war ein Kollege, der für uns den Standort Stuttgart aufbauen sollte mit einem weiteren Kollegen. Und wir haben uns jetzt erstmal auf Osnabrück und Hamburg fokussiert, weil wir in Stuttgart ein anderes Kundenklientel haben als hier in der Region. Das merkt man einfach. Und der Jonathan, schöne Grüße, hat den Podcast damals gehört und hat gesagt, er möchte gerne mit mir zusammenarbeiten. Also selbst dazu hat es geführt.
Cool, und man trifft sich immer zweimal.
Genau, wir werden uns auf jeden Fall zweimal treffen, weil es ein ganz toller Kollege ist.
Wenn du diese Wachstumsschritte, Sprünge auch wahrnimmst, also der Begriff agil wird sich ja wahrscheinlich nicht geändert haben in deinem Verständnis, aber wie hat sich Organisation hier verändert? Sind es dann selbstorganisierte Zellen geworden oder was sind da eure Organisationsprinzipien? Ich glaube, das interessiert auch viele, zum Teil auch konservative Mittelständler, die dann sagen, ich höre das immer, aber wir machen ja gar keine Software und vielleicht habe ich damit gar nichts zu tun. Was hat es damit auf sich, wenn du sagst, einerseits ist es bei uns ein Prinzip zu arbeiten? Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie spiegelt sich das wieder in den Strukturen? Seid ihr mit wachsender Größe zum Beispiel dann doch hierarchischer in Anführungszeichen geworden?
Also machen wir mal einen Blick erstmal ganz oben auf die Metaebene. Begriff agil hat er sich verändert. Für mich persönlich nicht. Ich habe im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, für mich ist es dieses Hinfallen wieder aufstehen. Habe das mit meinem Sohn verglichen damals. Und das ist einfach diesen Mut zu haben, Sachen auszuprobieren und dann wieder zu verändern, aber natürlich aus den Sachen zu lernen. Das, was mich so ein bisschen treibt, ist, dass agil immer mehr so ein Buzzword auch und auch immer mehr auch negativ behaftet wird, weil Leute es nicht mehr hören können, weil jeder agil ist. Und da müssen wir eben auch selbst mit aufpassen, inwieweit wir das fundiert auch dann gegenüber Dritten nutzen.
Ja.
Für mich ist die Basis, um überhaupt agil zu sein oder die Organisation so aufzustellen, immer die Kultur. Weil es ist erstmal das Verständnis dafür, dass man Vertrauen in Menschen haben muss, dass sie selbstständig Verantwortung übernehmen dürfen. Und da hapert es, glaube ich, an vielen dran. Und das ist jetzt, auf uns zurückzukommen, jetzt für die beiden Unternehmen passiert. Wir haben Thomas eben schon erwähnt und Christian. Die Halo Klein hat jetzt, da habe ich mich jetzt ja auch rausgenommen. Ich bin im Moment ist der Titel Chairman, aber ich überlasse, gebe die Verantwortung an Thomas, an Christian, an Torben, an das gesamte Team, wo wir eine Mannschaft haben, die für Halo Klein, für den Markt, für die Kunden die bestmögliche Organisationsform findet und kein Kopie von Slash Y wird von dem, was wir haben. Und diesen Mut zu haben, es geht noch weiter. Wir haben jetzt ja einen Gesellschafter, das ist eben diese Beteiligungsgesellschaft, die Ginger, die über beide, über Slash Y und Halo Klein steht. Und natürlich, jetzt wenn wir zwei Schwesterfirmen haben, fängt man darüber nachzudenken, ob man Skaleneffekte nutzt und bei Dienstleistern sagt, okay, wollen wir Rahmenverträge machen, die beide Unternehmen treffen.
Ja.
Und da bin ich, achte darauf, aber auch ich freue mich natürlich, wenn man Geld dadurch auf der einen Seite kurzfristig sparen könnte. Lass mich da aber auch ganz hart challengen und das da dürfen Thomas, Christian jetzt aus Halo Klein immer sagen, nein, wir sind kein Slash, weil wir haben hier andere Prozesse und dann nehmen wir diesen Dienstleister nicht. Also wir versuchen das, wo es sinnvoll ist und wo es keinen negativen Impact hat. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, Organisationsformen oder Einheiten oder Teams Freiheiten zu geben, sich selbst zu finden, wie das richtige Modell ist, das ist letztendlich das, was da so ein bisschen hintersteckt, was mich treibt und wo wir jetzt durch diese Trennung auch einen großen Schritt machen werden, weil jetzt Halo Klein, ich sag mal, auszieht. Wie hat das ein Kollege gesagt? Die Kleinen werden flügge und fangen jetzt an, selber zu laufen. Und das ist etwas, wo ich mich sehr darüber freue, dass sie ein ganz anderes Modell haben und dass das auch viel sinnvoller ist, als und sie es besser können, diese Mannschaft, als ich es könnte.
Also heißt auch loslassen. Erinnert mich an mein Modell der dynamischen Fünf, ne? Dass man dann so als fünften Punkt, selbst wenn man irgendwas auch gefunden hat, Möglichkeiten erkannt hat, umgesetzt hat, die richtigen Leute zusammengeholt hat, irgendwann auch loslassen muss. Das wäre so ein Prinzip, wo du sagst, Wachstum möglich zum Beispiel durch Loslassen und Ausgründung und letztlich auch Freiheiten schaffen, damit sie sich so organisieren können, nach bestimmten Spielregeln, vermute ich mal. Sie sind noch in Sichtweite, ne? Also,
wir sind gegenüber von von Hof und ich bin ja auch regelmäßig in Kontakt. Wir haben da regelmäßige Meetings, wo wir uns auch austauschen. Nur, wie gesagt, da muss man sich selbst immer hinterfragen, sagen, habe ich jetzt, weil ich eine Erfahrung habe und es vielleicht in meinem Umfeld jetzt gerade in den letzten Jahren irgendwie erfolgreich war, ist es das Richtige für die Zukunft oder weiß das Team es viel besser, weiß die Mannschaft es viel besser, was richtig ist für den Markt, als das, was ich aus meiner Erfahrung habe und diese Freiheit zu geben,
dies loslassen. Finde ich auch bestätigend dabei. Man muss natürlich auch da wahrscheinlich wieder Mut haben. Ich würde auch gerne
und das Vertrauen. Also das Vertrauen, ist das Wichtige. Das alles, das ist in agilen Kontext, in dieser ganzen Transaktion, die wir durchgeführt haben, ist einfach Vertrauen. Natürlich in sich selbst, dass man sagt, okay, das, was man davor hat, ist auch, geht in die richtige Richtung, aber auch vor allem in die Mitarbeiter, in die Kollegen, in diejenigen, die das Unternehmen ausmachen. Und wir sind eben ganz stark im People-Business. Unsere Organisationen funktionieren anhand, nur weil wir so tolle Kollegen und Kolleginnen hier haben. Und wir haben großes Vertrauen, schenken Vertrauen. Und das müssen wir immer wieder unterstützen, weil dann kann man erfolgreich werden.
Wenn jemand nicht, also ich vermute mal, ihr seid selektiv, was die Auswahlprozesse betrifft. Denn, ich sag mal, Mut und Vertrauen klappt ja nur dann, wenn die andere Person das auch erwidern kann und damit umgehen kann sozusagen. Also ich vermute, ihr werdet selektiv sein. Du hast schon gesagt, ihr habt auch eine gewisse Anziehungskraft hier in der weiteren Region, also auch im ganzen norddeutschen Bereich mittlerweile, eine Reputation. Aber ihr habt auch den Mut sozusagen, wenn jemand nicht reinpasst, sich von der Person zu trennen.
Ja, Also ganz klar, immer fair, weil das ist mir immer wichtig, nachhaltig, weil du hast vorhin gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben und wir führen da ganz offene, transparente Gespräche und ich glaube, dass das, was Vertrauen oder was wir brauchen für Vertrauen und wie wir hier mit Vertrauen umgehen, dass wir Vertrauen schenken, aber da natürlich Eigenverantwortung auch durch einen fordern, dass man sich selber den Themen annimmt und nicht starr an einem Prozess hält, sondern das Problem oder die Herausforderung löst, die man auf dem Tisch hat. Und das ist ja, ich will nicht sagen, da gibt es nicht schlecht oder gut, es ist einfach anders. Und es gibt Menschen, die sind aus meiner Perspektive leider sozialisiert worden, dass sie nicht Vertrauen schenken können oder mit Vertrauen umgehen können.
Ja.
Das ist aber nicht schlimm, weil jeder hat eine gewisse Historie dahinter. Mhm. Und dieses Vertrauen, es gibt zum Glück dann Organisationen, die solche Strukturen haben, wo man einfach klare Prozesse und klare Tätigkeitsbeschreibungen hat und sagt, okay, da gehe ich lieber rein, weil ich bin es so gewohnt, ich bin so erzogen oder sozialisiert worden durch Ausbildung oder wie auch immer über die letzten Jahre. Und ich fühle mich wohler in einem System, wo ich klare Regeln oder klare Vorgaben habe, wie ich hier zu agieren habe. Und da ist einfach der Unterschied für mich.
Ja, das macht ihr aber klar, denke ich, möglichst am Anfang schon.
Wir haben auch mal in einer Einstellung dann Fehler gemacht und jemanden eingestellt, wo wir gesagt haben, der könnte gut zu uns passen. Und ich glaube, von vielen oder in vielen Bereichen passen Menschen sehr gut zu uns, weil wir eine sehr offene Kultur hier haben. Aber wenn dann derjenige starke Vorgaben erwartet oder dann als Führungskraft vielleicht gegenüber Teams nicht das Vertrauen schenken kann, dann müssen wir da agieren, weil das ist, ich habe das mal hart gesagt, das ist dann im schlimmsten Fall ein Virus, der infiziert und wir hier unsere Kultur gefährden und das darf nicht passieren.
Sozial infiziös. Das, gut, wir haben da ja auch unsere Erfahrung auch zusammen, was man manchmal machen muss, genau. Ich würde den Aspekt MBO gerne nochmal beleuchten. Auch das ist wahrscheinlich nicht uninteressant für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Was sind eigentlich deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem MBO-Prozess? Und ich habe volles Verständnis, wenn du sagst, das ist jetzt die, wie heißt es auf Englisch, sanitized version. Also das, man kann ja nicht über alles sprechen, was deine Erkenntnisse sind, weil vieles ist ja logischerweise auch vertraulich. Aber so, was sind so Big Points, die für dich dabei rausgekommen sind? Erstmal natürlich die Frage, würdest du es wieder machen? Ich vermute mal ja, aber du würdest es vielleicht anders machen. Oder würdest du es genauso angehen?
Gut, wir sind ja ein bisschen auch immer von außen beeinflusst. Ob ich es anders machen würde, wenn ich alles in der Hand habe, immer. Klar, dann würde man sich das wünschen, dass man das ganz anders macht.
Ja.
Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse aus der Zeit, also wir würden es immer wieder machen, weil wir sind mega happy, wo wir heute stehen.
Ja.
Und auch so in dem ganzen Umfeld. Ich glaube, dass das für die Zukunft einfach genau der richtige Schritt jetzt war. Die Big Points sind, dass wenn man eine Vision, ein Ziel für sich selbst im Kopf hat, dass man dann natürlich dahinter im Hintergrund einen fundierten Plan aufbauen muss, um dieses Ziel auch zu erreichen oder diese Vision zu erreichen. Aber wenn man die hat, dass man dann nicht sich von, ich habe mal das Wort vermeintliche Berater aufgebracht, dass man sich von denen diesen Plan zerreden lässt. Mhm. Also, dass man daran festhält, wenn man ein klares Ziel, eine Vision hat und sagt, da möchte ich hin. Ja. Und ich weiß, dass das auch möglich ist, dass man dann nicht sich durch Dritte versucht, von diesem Weg abzubringen zu lassen, dass man da standhaft bleibt. Und das Thema Berater, das ist letztendlich das, was dann auch ein wichtiger, entscheidender Faktor in diesem Prozess war, ist, die richtigen Berater zu haben, also die richtigen Partner an seiner Seite zu haben, um so eine Transaktion oder so einen Schritt durchzuziehen. Wir waren eben bei dem Thema Vertrauen und das Vertrauen zwischen Menschen, zwischen den Einzelpersonen. Natürlich ist jeder Berater in irgendeiner Organisation. Die Organisation an sich kann man versuchen zu analysieren. Wichtig ist dann, das Geschäft auch in so einer Transaktion jetzt wird zwischen Menschen gemacht und man den Menschen vertraut. Und da haben wir vielleicht Glück gehabt oder über Jahre uns die richtigen Partner gesucht und sind da sehr dankbar. Einmal kann ich auch erwähnen, die Sparkasse Osnabrück, da haben wir mit Eike Lammerskitten jetzt einen Finanzierungspartner an unserer Seite, wo uns selbst in dieser gesamten Transaktion hunderte von Leuten gesagt haben, das macht eine Sparkasse nie mit so einem Deal. Und die Sparkasse Osnabrück kann ich nur großen Dank aussprechen. Sie sind ein sehr wichtiger und guter Partner da jetzt gewesen und haben das Ganze mit unterstützt. Dann habe ich vor vielen Jahren hier in Osnabrück Wirtschaftsjunioren damals den Matthias Uppmeier kennengelernt. Der ist bei der WMS hier in Osnabrück, PKF WMS. Und auch da muss ich sagen, der hat viel Vertrauen in mich als Person gehabt. Wir haben da jetzt auch, ist unser Partner in vielen, vielen anderen operativen Dingen hier auch, aber waren in der Transaktion ein ganz, ganz wichtiger Sparringspartner auch. Und dann als weiteren Partner, den ich erwähnen muss, einfach ist dann jetzt der Heinz Fischer. Das ist derjenige, der jetzt mit Eigenkapital den MBO auch mit unterstützt hat. Mhm. Der hat mich vor etwas mehr als einem Jahr gesehen und hat mir nach 90 Minuten in die Augen geguckt und gesagt, okay, ich unterstütze das, du kannst von mir Geld haben, ohne dass er überhaupt in irgendwelche Finanzzahlen oder sonst was des Unternehmens reingeguckt hat. Also es war wirklich bei all diesen drei Personen, die haben, mit denen habe ich an den Tisch gesessen und wir haben irgendwie eine Basis aufgebaut, haben uns gegenseitig vertraut. Und das hat dann auch 12 Monate jetzt in dieser Transaktion, die sehr emotional und die von vielen Höhen und Tiefen getrieben war, waren das feste Säulen. Ne?
Das ist, wähle deine Partner gut.
Genau, das ist das. Und das Letzte, was wichtig ist, die Kommunikation mit dem Team, was hinter dir steht. Also, wir haben sehr transparent, soweit es uns rechtlich möglich war. Natürlich gibt es gesellschaftsrechtlich in so einer Trennung auch dann Vereinbarungen oder auch Verträge, wo man sagen kann, das darf man dem nicht erzählen. Das war auch immer schwierig, weil wir versuchen hier voll transparent zu sein. Ja. Ich muss immer sagen, so weit darf ich gehen, weiter kann ich leider nicht. Aber wir haben versucht, in diesem Prozess unsere Mannschaft komplett abzuholen, auch bei den verschiedenen Phasen, die wir haben, die Mannschaft transparent informiert, weil das nachher unsere Stärke ist, nur mit unserer Mannschaft, mit den Kollegen und Kollegen überstehen wir oder bestehen am Markt.
Eine Zusatzfrage dazu, wie bist du selbst mit dem Stress umgegangen? Also gab es da etwas, da sind sicherlich jetzt auch viele neugierig, die zuhören, das ist ja eine Belastung einfach auch. Das so, es scheint zu klappen, dann gibt es wieder irgendwas, wo man denkt, oh, ob das jemals alles aufgehen wird. Wie bist du mit der persönlichen Belastung, mit dem Stress umgegangen? Ist es dann deine Familie? Das war es damals auch, über die wir gesprochen haben, wo du gesagt hast, wenn ich zu Hause bin, dann schalte ich auch ab. Und dann kann ich ja mit dem Lütten spielen. Oder wie hast du dich selbst versorgt sozusagen, damit du da durchgekommen bist durch diese herausfordernde Zeit, auf die ja dann auch nochmal Corona kam, das muss man auch nochmal sagen.
Also es sind Familie, Freunde, Partner, alles was so drumherum ist, was einen natürlich dann auch in den Gesprächen unterstützt, bestätigt, bekräftigt, dass man auf einem guten Weg da ist. Es war eine stressige Phase und man hat es mir wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Situation angemerkt, wobei ich auf der anderen Seite sage, rückblickend, und das ist immer so aus meiner Sicht bei herausfordernden Situationen, ist es ja nur Training. Weil wir haben ja ein komplexes System, wir haben eine Organisation, die schnell gewachsen ist, wir haben ja einen Trennungsprozess, wir haben eine Finanzierung, da sind viele Sachen reingekommen. Aber ganz ehrlich, wir sind ja auch noch ein kleines Unternehmen und die Probleme, die wir haben in so einer Sache, sind zu lösen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Konzernchef bin von einem großen Laden, dann habe ich ganz andere Herausforderungen. Klar habe ich auch andere Partner wieder. Jetzt nicht viel auf vielleicht weniger Schultern. Aber ich in meinem Kopf habe das, kommt aber ganz gut mit klar, dass ich sage, unsere Probleme sind keine Probleme. Ne? Also jetzt Corona ist wieder ein tolles Beispiel. Da haben Menschen Entscheidungen treffen müssen, die viel schneller und viel radikaler sind und wo Menschenleben hinterhängen. Und dann hat man wirklich Probleme oder Entscheidungen zu treffen, wo ich sage, okay, da ist die Musik drin, das, was wir im unternehmerischen Kontext machen, da hängen Arbeitsplätze hinter, das ist wichtig, dass man das sorgfältig und alles macht, aber es geht eben nicht um Menschenleben, das ist immer so, das, was in meinem Kopf so abgeht, wo ich sage, ja, dann lösen wir das Problem, weil das ist eine Aufgabe.
Ja. Ja gut, das heißt aber auch, wie gehst du mit dem Stress um? Das hat was mit deinem Mindset, mit deinem Denkrahmen zu tun. Ne? Ja. Dass das so deine Einstellung ist, die du ja wahrscheinlich über Jahre auch entwickelt hast, denke ich.
Ja, deswegen sage ich Training. Ne? Also für mich ist, ich habe ganz tolle, jetzt in dieser Zeit ganz toll gesehen, wie gerade aus dem zwei Kolleginnen jetzt aus dem Legal- und Finance-Bereich, Tanja und Julia hier, mich unterstützt haben aus dem Unternehmen in dieser ganzen Phase. Und die sind auch über sich hinausgewachsen. Und ich weiß, dass sie in 2-3 Jahren irgendwann sagen, boah, ich will wieder sowas, weil das ist ein Training. Ja. Also man reift ja dann
in die nächste Liga.
Genau. Ja. Man wächst daran und das ist für mich genauso. Ich weiß, dass ich jetzt, also wir haben ja auch in den letzten Jahren mit vielen Investoren gesprochen, mhm, und dass ich jetzt weiß, dass das auch nur eine Welt ist, die genauso funktioniert wie eine andere.
Ja, kochen mit Wasser.
Genau.
Ja. Ja.
Man lernt viel daraus.
Wie hast du dich belohnt? Jetzt ist es in trockenen Tüchern. Jetzt könnte ich sagen, der ich dich ja auch ein bisschen kenne, vielleicht ist für dich schon Belohnung, wenn dann die /Y-Website geschaltet ist, man schaut drauf und sagt sich, das ist gut, was machen wir jetzt? Wie hast du dich belohnt?
Also du kennst mich da ganz gut. Tatsächlich ist das Ergebnis die Belohnung, also wo wir heute stehen zum, ja, Großteil. Ich glaube, auch für Louis ist das genauso. Wir sind da wirklich sehr glücklich, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen. Mhm. Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht wirklich Urlaub gemacht. Wir waren mal eine Woche weg, aber da war komplett noch Transaktionen und Diskussionen mit Anwälten und so weiter, mhm, aus der Ferne. Jetzt ist Reisen eigentlich ein Hobby von mir, ist ja gerade aktuell nicht so möglich.
Nicht so gut.
Das heißt, im Moment belohne ich mich damit, dass ich meinen Garten ein bisschen mehr ausstatte. Mhm. Wir haben uns neue Gartenmöbel gekauft, das haben wir uns jetzt mal gegönnt nach vielen, vielen Jahren. Und ich habe mir einen neuen Grill gegönnt, mhm, und jetzt genieße ich eben dann die Freizeit mit der Familie wieder intensiver im privaten Heim, im Umfeld. Wir werden aber auch dieses Jahr nochmal mit dem Wohnmobil losfahren, mhm, in Deutschland hier oder vielleicht näheres europäisches Ausland, je nachdem, was dann möglich ist.
Ja.
Und das ist dann die Belohnung so für mich persönlich und meiner Familie und meinem, mhm, privaten Umfeld.
Mhm. Finde ich gut. Finde ich auch einleuchtend, wie gesagt. Lass uns einen kurzen Ausblick machen, so als Ausblender, als langsam, nämlich nochmal das Stichwort Techniken, Technologien vor allen Dingen. Welche Technologien werden aus deiner Sicht und natürlich vor allen Dingen für eure beiden Unternehmen in den kommenden 10 Jahren eine besondere Rolle spielen? Wir hatten das vorhin schon mal als Thema und das ist, denke ich, neben den persönlichen Aspekten, wie gehst du als unternehmerischer Mensch mit herausfordernden Zeiten um? Vielleicht mehr der Aspekt, was macht das Unternehmen selbst auch mit den Chancen und Risiken? Ich hatte vorhin Frank Thelen, wir können auch andere zitieren, mal genommen im Sinne von, es gibt verschiedene Technologien, die auch so konvergenzmäßig auch aufeinander zuwachsen und die sich wahrscheinlich auch nochmal nicht nur verstetigen, sondern auch mal verstärken an der Stelle. Was siehst du da kommen und wo siehst du euch auch platziert? Ein paar Aspekte hast du eben schon mal genannt, aber vielleicht jetzt mal den Mut, 5 oder 10 Jahre weiter zu gucken.
Also fällt mir sehr schwer, weil die Welt sich einfach so sehr schnell verändert, mhm, da jetzt schon einen starken Ausblick zu machen. Natürlich, jetzt wenn wir mal auf Technologien bleiben, mhm, das ist so dieses XR- oder VR-Thema, da, mhm, wie ich vorhin gesagt habe, mit irgendwann Smart Lenses, dass man Kontaktlinsen hat. Mhm. Ich glaube, künstliche Intelligenz, wo wir auch eine kleine Truppe haben, wird die Welt stark beeinflussen, mhm, in den nächsten Jahren, aber das ist, glaube ich, den meisten bewusst. Das Thema Robotik ist etwas, was kommen wird oder ja kommt oder dabei ist, entsprechend sich sehr stark zu entwickeln. Auch erschreckend teilweise, mhm, muss ich sagen. Da mhm, habe ich auch noch kein ganz klares Bild. Ja. Ich gucke mir immer wieder die Entwicklung von Boston Dynamics an, mhm, aus USA, die da Roboter haben, die sehr viel schon oder technologisch einfach sehr weit ausgereizt, mhm, sind. Und wenn man jetzt nochmal 10 Jahre weiterdenkt,
ja,
dann werden die uns überall begegnen. Also das muss man ganz klar sagen. Mhm. Dann werden die uns im Leben, im alltäglichen Leben begegnen. Klar, jeder kennt die Rasenmäher oder Staubsaugerroboter. Mhm. Das sind die ersten Anfänger. Aber das, wenn man mal die Webseite von Boston Dynamics sich anguckt, dann muss man sich damit auseinandersetzen, sagen, was macht das dann, ja, irgendwann mit uns? Für uns als Unternehmen, glaube ich, ist es gar nicht so die Technologie, mhm, sondern da sind wir lernfähig und lernwillig. Bei uns, mhm, sind es ja die Techniken, das wäre, mhm, also das Wort,
ja,
wo ich sage Methoden, Techniken. Wir, das eine ist, immer veränderungsbereit zu sein, Change Management immer im Kopf zu haben. Ich habe mal gesagt, ich will eine Organisation aufbauen, die kontinuierlich auf Change aus ist, mhm, weil mich das reizt, weil ich da auch Veränderungen, mhm, liebe, mhm, einfach, dass ich brauche das.
Und hat ja auch was mit Training zu tun.
Genau.
Ja.
Und die, ich glaube, das ist etwas mit neuen Technologien, die zu recherchieren, mhm, zu adaptieren, einzuführen und dann damit umzugehen, mhm, oder dann die auch entsprechend unseren Kunden anzubieten. Das ist unsere Aufgabe, dass wir immer Vorreiter da sind, mhm, diese Technologien zu kennen. Das andere, was für mich stark beschäftigt, ist jetzt gerade auch durch die Corona-Situation, die Kommunikation über Remote und, mhm, gemischte Teams, teilweise hier, teilweise da. Mhm. Da sind jetzt ja schnell Lösungen auch hoch schnell oder schnell skaliert. So Microsoft, oh ja, Teams hat ja einfach ein da aus unserer persönlicher Sicht einen vorgelegt, auch wie Sachen gut funktionieren können. Allerdings, und das beschäftigt mich, das zweite Thema ist das ganze Kulturförderung. Wie kann man Kultur fördern und das in Kombination jetzt mit Remote-Kommunikation, weil Kultur ist eines unserer wichtigsten Assets und wie kriegt man Kultur transportiert über Remote-Arbeit, die Menschen sitzen nicht zusammen, treffen sich nicht an der Kaffeemaschine oder ähnlichen, und das sind so Techniken, Methoden, wo ich mich stark mit auseinandersetze, wie kriegt man Kommunikation und Kultur über neue Arbeitsmodelle zusammen, und das hat sich natürlich jetzt gerade radikal gewandelt, auch die Vorstellung, wie viele konservative Unternehmen jetzt in Homeoffice überhaupt erstmal gehen, was für uns Standard war, zwar nicht in der Häufigkeit oder in der Stärke, wie es aktuell ist, aber ja, da stelle ich mir schon eine Frage, dass wir jetzt hier 3.500 Quadratmeter haben und im Moment 15 Leute hier sind. Wie gehen wir da in Zukunft mit um? Und braucht man das? Will man das? Oder ist es eben dann der Treffpunkt, um Kultur zu fördern? Ja. Oder dann die Kommunikation, die man nicht über Remote hinkriegt? Oder wie kann man Kommunikation im Remote unterstützen mit irgendwelchen Methoden? Wir machen da viel. Es gibt digitale Kaffeepausen und alles. Die Kollegen sind da kreativ, aber das beschäftigt mich stark so für die nächsten Jahre, jetzt gerade durch die aktuelle Situation.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, und das ist jetzt sehr gewagt, wenn ich das so formuliere, dass du, wenn wir in 5 Jahren hier sitzen, wir werden auch zwischendurch hier sitzen, aber wenn wir in 5 Jahren hier säßen, dass wir vielleicht drüber sprechen, dass du noch eine Firma gegründet hast, wo du ein Think Tank hast oder wo du Design Thinking experimentell sowas baust und machst oder so etwas. Also so eine Art Gestaltungslust daran, wie könnte man das denn jetzt konkret mal einen Prototypen bauen, um sowas hinzukriegen, nämlich Kultur, Begegnung, Qualität in der Begegnung hinzukriegen. Aber das wäre jetzt spekulativ. So 5 Jahre sind ja eine lange Zeit, da kann man eine Menge machen. Die Dynamik ist dafür da, der Bedarf ist dafür da.
Also, dass das für mich persönlich ein Treiber ist, weitere Unternehmen zu gründen, auf jeden Fall. Ich habe die, gesagt, mich treibt Organisationen, Teams oder Einheiten aufzubauen, die ohne mich funktionieren, und da arbeite ich stark dran, weil ich glaube, gerade wenn's so ins Daily Business geht, dann gibt es Menschen, die besser sind als ich. Und meine Kreativität, wie du sie vorhin gesagt hast, der Künstler, können auch nicht Organisationen immer zu sofort vertragen. Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Und deswegen ist es gut, wenn man mal dann zur Seite geht und was anderes dann nochmal in die Hand nimmt.
Vielleicht brauchst du auch mal wieder eine Reise. Also es war ja, das haben wir, glaube ich, in den anderen Episoden gesagt, es war ja ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Wahrnehmung zumindest, dass du die Reise gemacht hast in die USA, damals mit Ministerpräsident Weil, und da auch ganz andere Kulturen kennengelernt hast und einfach gesagt, ich saug das mal auf wie ein Schwamm, sage ich mit meinen Worten. Also
die ist jetzt, geplant?
Was denn? Ist geplant,
also okay. Also zumindest im Kopf erstmal bei mir, der eine oder andere hier im Unternehmen weiß das jetzt schon, jetzt werden sie den Podcast hören, erfahren das jetzt mehr.
Dann haben wir schon ein paar Tausend, die es hören,
ich habe schon die Idee, wie ein Sabbatical zu machen. Also das ist, wenn wir jetzt hier die Trennung und das neu aufgleisen der beiden Unternehmen vollzogen haben, die Strukturen, die Prozesse hier aufgegleist haben, so dass die beiden Unternehmen gut ohne mich funktionieren können. Natürlich bin ich immer erreichbar, aber schon das Ziel, mit meiner Familie nochmal 3 Monate durch die Welt zu reisen, wenn es dann die Situation zulässt nächstes Jahr. Und da, glaube ich, werde ich wieder stark genug bekommen, beziehungsweise eigentlich eher durchatmen können und mal wieder in mich reinhorchen. Was ist eigentlich das, was ich kann, was ich will und wo ich einen großen Impact einfach oder einen großen Impact erzeugen kann. Aber es ist auch so, wir haben eben tatsächlich in diesem juristischen Konstrukt, was wir jetzt gewählt haben in der Transaktion, eine weitere UG und Co. KG sogar reserviert, wo ein Asset drin ist, bonsai-writer.com, glaube ich, oder IO, ist eine Textverarbeitungssoftware, die wir hier entwickelt haben, wo wir aber jetzt erstmal gesagt haben, Fokus auf Helden.com/Y. Aber es gibt da schon Ideen, und wenn wir Investoren, Finanzierungspartner finden, bestehen auch die Möglichkeit, dass wir da schon das dritte Eis im Köcher haben, was heute eine Tochter eben dieser Beteiligungsgesellschaft ist. Also es gibt Ideen und es wird da noch was passieren.
Langweilig wird das garantiert. 5 Jahre
definitiv, ja.
Timo, ganz trivial, ich habe so als Abschlussfrage, wir haben jetzt, und der Podcast wird auch schnell erscheinen, wir haben jetzt den Sommer, für viele Leute vielleicht endlich auch mal wieder die Gelegenheit, nach Corona-Stress durchzuatmen, ob hier oder woanders außerhalb. Was für Bücher empfiehlst du uns? Also so, ich hatte eben schon mal den Thelen empfohlen, den neuen Frank Thelen, den ich persönlich auch gut zu lesen finde, der weitestgehend gut gestaltet ist. Es gibt auch ein paar Ausfälle in dem Buch, wo man nicht die Buchstaben nicht richtig lesen kann, ich zumindest. Vielleicht liegt es auch an meinen Augen. Aber die Inhalte sind gut dabei. Gibt es ein, zwei, das muss kein aktuelles Buch sein, gibt es ein, zwei Bücher, wo du sagst, ach, wenn ihr mal Zeit habt, ein, zwei Wochen, dann nehmt auch mal das mit und kann ich empfehlen. Also ins Urlaubsgepäck.
Also, wir sind ja heute alle sehr stark konfrontiert mit viel Input von außen, mit, ich sag mal, Stories in Instagram, mit irgendwelchen LinkedIn oder Sing oder Mails und da sind Bücher bestimmt ein gutes Medium, auch nochmal einen anderen Blick zu kriegen und auch mal wieder eine andere Art der Kommunikation oder Information zu gehen. Ich kann dieses Big Five for Life empfehlen, das ist eine sehr leichte Kost, das ist sehr einfach geschrieben, aber das wäre dann so vielleicht so diese Empfehlung, wo ich sagen würde, mal runterzukommen und was Einfaches zu lesen und nicht mit diesen vielen Informationen von außen sich zu konfrontieren. Und als zweites Buch habe ich nicht eine Empfehlung, sondern hab mir gestern Abend hat mich das wieder sehr stark erfreut. Ich kann Klavierzauber von Sven Wildör einfach empfehlen. Das ist einfach eine CD, beziehungsweise einfach online im Stream. Jemand, der mit seinem Klavier durch Deutschland gereist ist. Ich weiß nicht, ob er es jetzt aktuell unter Corona-Zeiten noch macht. Aber der stand hier in Osnabrück mal und hat dann mit seinem Klavier in der Innenstadt gestanden und Klavier gespielt. Und das so dieses Big Five for Life, leichte Kost, plus ein bisschen Klaviermusik zu hören, um sie in sich selbst reinzuhorchen und sein in den Urlaubszeiten mal sein persönliches Why zu hinterfragen, bringt vielleicht den einen oder anderen auf neue Ideen und Veränderungsbereitschaft, die notwendig wäre.
Ja. Timo, danke dafür. Danke fürs Update. Und dann würde ich sagen, bei Zeiten machen wir das nächste Update. Vielleicht nach der Reise. Das wäre ganz spannend, wenn du die Reise gemacht hast. Aber vielleicht finden wir auch vorher Zeit. Insofern, herzlichen Dank dafür.
Sehr gern.
Soweit mein Update-Interview mit Timo Seckelmann. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Tipps und Hinweise aus dieser Episode für Ihre persönliche Wirksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!